Herzlich willkommen, sage ich Ihnen allen, Andrea Marti. Heute bin ich in einem Hochhaus in Biel in der Gemeinschaft der Fraternität der kleinen Schwester Jesu. Wieso leben die beiden Schwestern Ursula und Melanie in einem ungewöhnlichen Ort, nicht in einem Kloster, sondern in einem Hochhaus? Und wie sind sie da angekommen? Die kleine Schwester Madeleine verfolgt die Zielsetzung, dass die Gemeinschaft in grösseren Städten, in sozialen Brennpunkten sich engagieren tut. Und wieso jetzt gerade in Biel? Das erfahre ich heute vor Ort von der Schwester Melanie und Schwester Ursula.
Also Biel war eine Arbeiterstadt, eine zweisprachig. Und wir haben einen Ort gesucht in der Schweiz. Und das ist auch die erste Gemeinschaft der Schweiz geworden, vor 60 Jahren. Aber so ein ungewöhnlicher Wort ist es für uns das nicht, weil ein Kloster ist für mich einfach eine Gemeinschaft von religiös Gleichgesinnten, die zusammenleben und die auch einen Ort vom Gebet haben, eine Kapelle. Und das ist das, was uns in einer Mietwohnung von allen anderen, die in diesem Hochhaus wohnen, unterscheidet, dass wir einen Raum haben, der als Kapelle eingerichtet ist und die eucharistische Gegenwart hat.
Wo liegt denn die Armut und Not in Biel?
Die Armut ist sehr oft versteckt und unsichtbar. Die verdrängt man, dass man sie nicht sieht. Das ist sicher nicht etwas Spezielles, jetzt gerade mit Biel, aber überall probiert man die, dass sie unsichtbar ist, aber sie existiert. Biel hat zum Beispiel ganz einen grossen Anteil von Sozialbezügerinnen, einem von den höchsten gehört von der Schweiz. Aber zum Sagen eben die Unsichtbarkeit von der Armut, wer weiss schon in Biel, dass zwei Durchgangszentrum für Asylbewerber in Biel hat, die ohne Tageslicht sind. Biel war vielleicht auch eine Stadt, die ein bisschen attraktiv ist für Menschen von anderswoher wegen der Zweisprachigkeit. Also es ist eine sehr farbige Stadt, hat Leute von überall her. Und es hat ja grosse Krisen wohl gegeben, der Uhrenindustrie. Und ich denke, da sind nicht alle nachher weggegangen. Und von dem her hat es noch günstigen Wohnraum gegeben. Das hat mir letztens jemand gesagt, das ist noch ein weiterer Punkt, warum das Biel eben einen grossen Anteil von Leuten hat, wo es sozial nicht so gut geht. Unsere Mitschwester Tandi Miriam, die arbeitet in einem grossen Supermarket, schon bald seit 20 Jahren. Zuerst war sie an der Kasse und zurzeit in der Textilabteilung. Und sie hat ganz konkret Beziehungen und weiss um die Not von diesen Mitkolleginnen bei der Arbeit, die zum Beispiel Teilzeitarbeit arbeiten und nie wissen, wie viel Lohn kommen sie am Ende des Monats über. Weil kommen sie ins 8 Stunden angestellt oder 20 Stunden. Da hat es auch viele Mütter, die alleinerziehend sind. Und wie die müssen jonglieren mit dem Arbeitsplan, mit der Flexibilität, die heute so angefragt ist. Und dann auch die, die vielleicht einen Mann haben, der die Arbeit verloren hat oder die älter sind und mit dem Stress nicht mehr gut umgehen können. Das alles ist so Not und Armut, wo man vielleicht nicht gerade so auf den ersten Blick sieht, wenn man in den Supermarkt hineingeht oder die Fülle von Waren hat, die man hier kaufen kann. Und ich selber, ich bin vor allem in Kontakt mit Menschen hier im Hochhaus und dann natürlich auch mit denen, die in der Migration sind, weil ich selber lang im Ausland war. Und jetzt mache ich als Freiwillige mit in einem Projekt von Garten. Und da lerne ich auch Familien kennen, die eben Papier vielleicht noch nicht haben in der Schweiz und so. Und die einfach neu sind in der Schweiz. Und die Menschen haben so ganz verschiedene Lebensgeschichten und Schwere mit Trauma auch. Ich denke an eine Frau, ich habe sie zuerst jahrelang kennenlernen und das Vertrauen irgendwie, dass das hat können wachsen, wo sie mir dann mal gesagt hat, wo wir auf der Strasse waren, weisst, ein Lastwagen gesehen. Das erinnert mich immer noch an meine Flucht. Das ist für mich etwas so Schweres. Und das ist jemand, der immer tiptop angelegt ist und so und sehr modern. Und ja, aber was dahinter ist, auch versteckte Armut oder versteckte Not. Und für all die Menschen aus der Migration ist es eine grosse Herausforderung in diesem so ganz fremden Land für sie. Und wo man doch auch hier und dort die Fremdenfindlichkeit zu spüren bekommt, hier Wurzeln zu fassen. Und ich selber bin auch sehr traurig nach dieser Abstimmung vom Juni, wo so viele Ja gestimmt haben für eine Verhärtung vom Asylgesetz. Weil Menschen, die in dieser Situation leben, die habe ich auch über Jahre jetzt im Gefängnis, wo ich Psyche gemacht habe, den Ausschaffungshaft kennengelernt. Der Papst, das ist für uns so eine ganz grosse Freude in der Dankbarkeit, dass er nach Lampedusa gegangen ist, zu den Flüchtlingen. Und er hat geredet von der Globalisierung, von der Gleichgültigkeit. Und das ist das, was wir möchten, durch unser einfaches Leben mit den Leuten und unter den Leuten ein Zeichen sagen, dass der Nächste mir wirklich nahe ist. Dass ich nicht gleichgültig bin ihm gegenüber, was er auch lebt.
Es gibt auch viele einsame und kranke Leute. Ich habe in der Spitex geschafft und da sieht man auch vieles versteckt ist und viel Schweres, was die Leute tragen oder auch dann das Abschied nehmen, bevor sie ins Altersheim müssen. Bei der Gründung vor 60 Jahren in Biel, da haben wir wollen, das Leben teilen mit den Leuten in der Fabrik. Also zuerst haben viele kleine Schwestern in der Uhrenfabrik geschafft und nachher ist die Krisenzeit gekommen. Und dann hat man einfach geschaut, wo man etwas findet. Oder? Wir wollten einfach mit den Leuten sein. Und dann haben wir in der Elektronik oder ich habe viele Jahre in einer Wäscherei gearbeitet. Und da bin ich auch zusammengekommen mit Leuten. Das war da im Bosnienkrieg mit der Ex-Jugoslawien und so. Und ich mit vielen Leuten zusammengekommen bin. Die haben einfach eine Arbeit gesucht und haben dann wirklich in einer Wäscherei, wo es so heiß ist und so, die Arbeit gemacht und sich sind dann meistens haben sie einen anderen Beruf gehabt, aber die haben können ausüben. Es hatte auch eine kleine Schwester gehabt, die manches Jahr am Kiosk, am Bahnhof-Kiosk geschafft hat. Oder dann in Druckereien und so. Einfach gerade dort, wo man etwas gefunden hat. Es ist einfach eine ganz grosse Änderung von der Gesellschaft, auch die Situation in Biel, oder?
Und dann sind wir vier Pensionierte auf die fünf Schwestern. Nur noch Anni. Die in der Textilabteilung im Supermarkt arbeitet, ist noch auswärts engagiert, Arbeitsverhältnis.
Wie sieht der Alltag bei euch aus in der Gemeinschaft?
Also wir haben gemeinsame Gebetszeiten. Wir haben das Morgengebet und das Abendgebet miteinander, mit Psalmen und Hymnen und vor allem das Evangelium vertiefen. Wichtig ist wirklich auch, dass wir Zeit nehmen, um das Evangelium wirklich aufzunehmen in uns und zu meditieren. Und dann haben wir das persönliche Gebet. Wir machen auch jeden Tag eine Stunde Anbetung. Wie möglich nehmen wir an der Eucharistie-Feier teil von der Pfarrei. Und dann geht jede ihre Arbeit nach, ihre Beschäftigung. Wir machen Besuch, wir kommen Besuch über. Und dann einfach die Alltagsarbeiten. Auch mit den Nachbarn haben wir ziemlich Kontakt. Manchmal können wir irgendeinen Dienst erweisen oder miteinander zusammenkommen. Und dann haben wir das gemeinsame Mittagessen, wo wir zusammenkommen. Und am Nachmittag auch geht jedes wieder seiner Arbeit nach oder der Beschäftigung. Wir haben auch sehr viel Telefon. Und einmal in der Woche kommen wir als Gemeinschaft zusammen, nehmen wir Zeit unter uns. Wir nehmen einen Text, den wir finden, es ist gerade wichtig, den wir vertiefen wollen, oder einen Text vom Evangelium und schauen auch anhand von dem Text unsere vergangene Woche an oder das Leben, wo wir gerade sind. Was möchten wir verändern, was gut war oder was uns Freude gemacht hat. Oder schauen auch die nächste Woche an, so wie können wir weitergehen. Und auch, dass wir einfach unter der Gemeinschaft einen Austausch haben, wie über unseren Alltag.
Wie erkennt man jetzt in Biel eine Schwester von der kleinen Schwester Jesu?
Also unser Zeichen ist das Holzkreuz mit dem Herz. Und dann haben wir den Ring, weil wir uns definitiv engagiert haben. Und wir haben einfach eine einfache Kleidung und möglichst blau. So.
Wieso blau?
Blau ist Arbeiterblau, ist das früher gewesen, und die Farbe von Maria war beides, glaube ich.
Haben Sie die Möglichkeit zu wählen zwischen Ordenskleid und weltlicher Kleidung?
Also früher, haben wir also während der ersten 30 Jahre von der Gründung ungefähr, war praktisch überall Ordenskleidung, wo sie bei aber angepasst war, schon in Indien oder so mit dem Sari. Oder in Afrika auch. Da haben wir nicht eine europäische, klassische Ordenstracht gehabt. Und dann mit der Zeit hat sich so verändert, die Gesellschaft. Ich glaube, ich hätte keine Arbeit gefunden, wenn ich in Ordenstracht mit dem blauen, einfachen Kopftuch beim McDonald's mich vorstellen konnte. Und dann hat es dann mit der Zeit so einen Wandel gegeben. Ich bin immer wieder überrascht, auch, wie die noch wissen und einen Schimmer haben, was Ordensleben kann sein oder so, gleich irgendwann einmal bald noch merken, das ist eine Ordensschwester.
Man wird oft als Schwester angesprochen und dann kriegt man
alle. Aber nur von sehr religiösen
Leuten, ja. Oder wo? Ich habe noch in einer Elektronikfirma gearbeitet und da hatte ich noch das Kleid. Sie haben mich auch angenommen, so wie ich bin. Aber man hat einfach gespürt, mit der Zeit oder für die Leute auch, in der Begegnung, wenn man zum Beispiel einen Abend verbracht hat und so, ist das sehr gut gegangen. Aber es ist dann auch vorgekommen, dass die Leute dann manchmal im Kontakt fast geniert waren, wenn sie einem auf der Straße gesehen hat oder so, dass es dann schwieriger war, in Kontakt zu kommen.
Also Josette, die einmal eine Frau, die sie den Nachmittag mit ihr verbracht hat, auf die andere Strassenseite gegangen ist, wo sie sie gesehen hat auf der Straße. Mhm. Weil sie einfach sich nicht wohl gefühlt hat mit einer Schwester im Montur.
Reaktionen sind unterschiedlich. Oft, wenn man zum Beispiel neu an einen Ort kommt oder so, wird man mal einfach beobachtet, oder? Und es ist halt auch ein bisschen eine Angst um, dass man evangelisieren, sie überzeugen und dass sie unseren Glauben überbringen. Aber nachher, wenn man den anderen näher kennt, ist das ganz natürlich, ist überhaupt kein Problem. Ich habe das gesehen in der Fabrik, gesehen unter Nachbarn und so.
Wie ist der Orden von der kleinen Schwester Jesu entstanden?
Unsere Gemeinschaft ist 1939 in Algerien gegründet worden. Unsere Gründerin ist die kleine Schwester Madeleine und sie hat das spirituelle Gedankengut vom Charles de Foucault, vom kleinen Bruder Karl, aufgenommen. Er, der in der Wüste gelebt hat, bis zu seinem Tod. Und seine letzten Jahre mit einem Stamm von den Tuareg gelebt hat. Und sein innigster Wunsch war immer, dass so kleine Gemeinschaften entstehen, wo man das Leben von Nazareth lebt. Doch zu seinen Lebzeiten hätte er das nicht erfahren können. Er hätte sehen am Schluss vom Lebens, dass Weizenkorn in die Erde fallen und sterben, dass es Frucht bringen kann. Die kleine Schwester Madeleine hat immer am Anfang wirklich in der Wüste mit den Nomaden die Gemeinschaft gründen. Da sind immer mehr Schwestern dazugekommen und die haben dann auch gesagt, ja, können wir das nicht auch ein anderswo leben, die Spiritualität. Später hat sie sich dann ausbreitet, also nach 10 Jahren, im 1949, ist dann die Gemeinschaft hat sich auf die ganze Welt ausbreitet. Also wir sind jetzt heute in mehr als 60 Ländern, aber immer mit kleinen Gemeinschaften.
Nach dem Anfang hat es dann plötzlich auch wie eine Erweiterung gegeben. Also es war fast eine demografische Explosion gewesen, weil von 75 kleinen Schwestern ist innerhalb von 10 Jahren sind wir auf 800 angewachsen. Und das waren noch Zeiten. Und das hat natürlich auch geheissen, dass viele kleine Schwestern gar nicht fähig waren, so Leitungsfunktionen zu übernehmen. Und es zeigt auch etwas von dem ganz grossen Vertrauen, das die kleine Schwester Madeleine in Gott gesetzt hat, weil sie hat mir gesagt, ich bin Gott einfach blindlings nachgefolgt. Er hat mich bei der Hand genommen. Und dann war noch mal eine ganz schwere Zeit, in der die Kirche uns nicht mehr verstanden hat. Und dann hat die Schwester Madeleine, ich zitiere sie noch einmal, hat sie uns geschrieben gehabt in dieser Zeit: Macht euch klein, ganz klein. Macht kein Aufsehen. Es wurde viel zu viel über uns geredet. Man hat uns zu sehr in den Vordergrund geschoben. Und jetzt zahlen wir dafür. Aber Mut! Am Bug unseres Bootes steht das Jesuskind und steuert in die richtige Richtung. Für sie sind Bethlehem und Nazareth so die beiden Scharnier gsi von unserer Gründung. Ich möchte noch kurz etwas sagen von der Situation, wo wir jetzt drin stehen als Orden, weil die ersten kleinen Schwestern vorwiegend aus Europa gekommen sind und die Gemeinschaft ist jetzt über 70 Jahre alt, hat jetzt sehr viele ältere kleine Schwestern aus Europa. Und jetzt tut man wirklich Kräfte bündeln, Gemeinschaften müssen geschlossen werden, besonders in den Ländern auch, wo nur noch eine Fraternität ist oder nur zwei kleine Schwestern. Und das ist jetzt einfach ein ganzer Umbruch auch, Weil die jungen kleinen Schwestern, die kommen aus Afrika, aus Asien. Es gibt ganz grosse Veränderungen.
Die Gemeinschaft hat in der Schweiz vor 60 Jahren angefangen. Und das war hier in Biel. Viele neue Formen von Gemeinschaften haben auch in der Schweiz angefangen. Zum Beispiel bei den Schaustellern auf dem Jahrmarkt hatte es eine Gemeinschaft. Oder im Zirkus,
wo wir geschafft
haben, in der Küche. Jawohl. Und das Leben einfach geteilt haben. Oder dann auch kleine Schwestern, die im Gefängnis gelebt haben. Wo einfach, das ist auch viele Jahre, während etwa 40, 50 Jahre hat man im Gefängnis einfach mitgelebt. Die kleinen Schwestern, die das gewünscht haben, die einfach 3 Monate oder 6 Monate mitgelebt haben. Und dann sind sie wieder Zeit rausgekommen und dann ist wieder andere als freiwillig Gefangene. Und wir hatten auch in Einsiedeln ein Noviziat. Und es war auch eine Gemeinschaft, wo kleine Schwestern gekommen sind, die ein bisschen Erholung gebraucht haben. Und darum hatte es auch eine Werkstatt während vielen Jahren. Wir sind 25 kleine Schwestern hier in der Schweiz.
Hier in Biel schon, da sind wir, von diesen 5 ist eine Belgierin, eine Französin, 2 Deutschschweizerinnen und eine Walliserin. Und für die Schwester Madeleine war das immer etwas ganz Wichtiges gewesen, dass man gemischt auch untereinander in den Gemeinschaften ist, dem, was noch möglich ist, um so einfach auch ein Zeugnis von der Einheit zu geben. Und die Einheit war ihr immer ein grosses Anliegen gewesen, aber dass wir die jetzt erst einmal ganz konkret auch innerhalb unserer Gemeinschaft erleben.
Wo sind die kleinen Schwestern Jesu tätig?
Also wir sind zurzeit noch ungefähr in 60 verschiedenen Ländern und seit der Gründung ist ein Teil, es sollte mindestens ein Viertel sein von allen Gemeinschaften in muslimischen Ländern. Das gehört zum Erbstück vom Charles de Foucault, vom Bruder Karl. Und unsere Art von diskreter Präsenz hat erlaubt, dass man auch bis heute noch in Afghanistan leben könnte und in vielen arabischen Ländern, vor allem in Nordafrika und auch im Vorderen Orient.
Die Gemeinschaft richtet sich nach dem Charles de Foucault. Was bedeutet das jetzt für euch?
Für mich ist das schon ein Erbe, das man angetreten hat, weil er hat unter Muslim gelebt. Und ich denke, dass heute das auch noch viel zu entdecken gibt in der Kirche. Der Dialog Christen-Muslim. Die absichtslose Freundschaft, die er schon gelebt hat. Er hat dann mal geschrieben, nicht, dass die Menschen sich zu Christus bekehren müssen, sondern dass sie vielleicht zuerst mal in ihrer eigenen Religion wieder das Gute sehen können, was drin ist. Oder ihre eigene Religion besser leben. Ich war erst 18, als ich bei einer Freundin mal im Zimmer eine grosse Foto von ihm gesehen habe. Und da war ich wie fasziniert von diesen Augen. Es ist nicht die, die hier bei uns hängt, sondern die, die jünger ist. Und wo einfach die Augen, die einfach so eine Güte ausstrahlen, was mich ja fasziniert hat.
Durch den Charles de Foucault habe ich das Leben von Nazareth, von der Arbeit und vom Gebet und die innige Beziehung zu Jesus entdeckt. Seine ganz persönliche Beziehung zu Jesus. Seine grosse Liebe zu Jesus und zum Evangelium und zu den Menschen gleichzeitig hat mich sehr berührt.
Er hat sich immer gewünscht, dass es kleine Brüder und kleine Schwestern gibt. Er hat auch sehr viel meditiert. Und die sind nicht zu seinen Lebzeiten gekommen. Er hat aber auch in den Regeln, die er geschrieben hat, die haben sie immer wieder auch verändert, obwohl er allein war. Und so war es auch möglich, dass aus seinem Gedankengut ganz viele verschiedene Gruppierungen entstanden sind.
Wer war denn der Charles de Foucault?
Also, der Charles de Foucault hat sich immer wollen den kleinen Bruder von Jesus nennen. Er ist in Frankreich im Jahr 1858 geboren und ist schon als Kind, Waisenkind geworden, hat seine Eltern sehr früh verloren und ist dann beim Großvater aufgewachsen. Er hat dann eine Militärkarriere gemacht, ist ins Militär gegangen und war in Algerien gewesen. Er hat ein bisschen ein liederliches Leben geführt und ziemlich das Vermögen durchgebrochen. Dann hat er als junger Mann hätte er dann doch einmal eine Forschungsreise machen wollen, nachdem er vom Militär rausgefallen worden ist. Und ist verkleidet als Jude, ist er nach Marokko, hat er eine Reise gemacht, eine Forschungsreise, weil das Land ist vorher für Europäer ganz verschlossen gewesen. Auf dieser Reise durch die Wüste in Marokko und die Begegnung mit dem Islam, also mit Muslimen, die wirklich immer ihre Gebete gemacht haben, das hat ihn sehr, sehr beeindruckt und berührt. Er ist dann wieder zurück und hat wirklich angefangen zu suchen, seinen Weg zu suchen seitdem. Und hat dann ganz starke Bekehrung gemacht und hat von dem Moment von seiner Bekehrung wirklich nur noch wollen für Jesus leben. Er hat eine ganz intensive Bekehrung gehabt nach einer Beicht und eucharistischen Erfahrung. Er ist dann Trappist geworden, ist über 10 Jahre Ordensmann gewesen, also Trappist, und hat dann noch zu den ganz Ärmsten wollen gehen, Trappisten in Syrien. Er ist dann dort ausgetreten wieder, weil er einfach gespürt hat, er möchte noch mehr unter den Menschen sein. Er ist dann auf Nazareth und hat dort während mehreren Jahren einfach wollen Jesus nachfolgen, noch ganz fest das Evangelium vertiefen. Und auf den Strassen von Palästina, wo Jesus gelebt hat, will er ihm nachfolgen. Eigentlich war er wirklich ein lebenslanger Sucher. Und er ist dann Priester geworden, doch später. Er war vorher Hausknecht bei den Klarissen. Und nach längerem Sinn hat er nie Priester werden. Und dann hat er dann gleich akzeptiert, dass er Priester geworden ist. Und nach seinem Studium ist er dann wieder nach Algerien zurück. Er ist wieder in die Wüste. Und hat wollen einfach mit diesen Menschen leben. Und die letzten Lebensjahre ist er dann eben zu dem Stamm, zu dem Tuareg-Stamm gegangen und hat dort auch dann ein ganzes Vokabular, also in der Tamaschek-Sprache, entworfen und ins Leben gerufen. Er hat einfach immer wollen ein Bruder von allen Leuten sein. Er hat Leute aufgenommen, Tag und Nacht und auch viel bettet, also enorm viele Stunden im Gebet verbracht und auch in der Betrachtung vom Evangelium. Ich könnte vielleicht einen kleinen Text lesen zum Abschluss für seine Überlegung, wo er über Nazareth meditiert hat. Also wo, wie Gott ihm gesagt hat, während dieser 30 Jahre lasse ich nicht nach, euch zu lehren. Nicht durch Worte, sondern durch mein Schweigen und mein Beispiel. Ich lehre euch zunächst, dass man den Menschen Gutes tun kann, viel Gutes, Gutes von unendlicher, von göttlicher Art, ohne Worte, ohne Predigt, ohne Lärm, schweigend und indem man das gute Beispiel gibt.
Beim Bruder Karl hat mich noch sehr beeindruckt, die grosse Wendung, die geschehen ist, als er selber krank geworden ist, in Tamandrasset, also bei diesem Tuareg, und wo seine Freunde und Nachbarn oder auch die Nomaden ringsum, das war auch eine Zeit von der Dürre, die sind bis 6-7 Kilometer im Umkreis ein bisschen Milch suchen, dass er am Leben bleiben kann. Und da ist er der, der sonst immer geben konnte, der Empfangende geworden ist. Und das ist für uns auch in der Beziehung immer sehr wichtig, dass wir nicht die sind, die etwas bringen, sondern auch ein gegenseitiger Austausch ist. Und ich denke, es gibt keine Beziehung, wo wir nicht auch etwas geschenkt bekommen durch den Mitmenschen.
Von ihm sind ja enorm viele geistliche Familien entstanden. Es sind etwa 20 geistliche Familien, also 10 Ordensgemeinschaften, und dann Laiengemeinschaften oder Säkularinstitute, Priester, die in dieser Spiritualität leben, die auf die ganze Welt auch zerstreut sind. Die Verantwortlichen von diesen Gemeinschaften treffen sich auch einmal im Jahr, um auszutauschen über das, was lebt und wo sie stehen.
Wer ist denn die kleine Schwester Madeleine gewesen?
Die Schwester Madeleine war eine leidenschaftliche Frau, die am Ende des 19. Jahrhunderts in Frankreich geboren ist. Ihre Familie war aus Lothringen, also gar nicht so weit weg von der Grenze mit Deutschland. Und der Krieg hat sie auch sehr geprägt. Sie hat 2 Brüder im Ersten Weltkrieg verloren, ihre Schwester, auch sehr jung. Aber von Kind an hat sie schon gespürt, den Ruf zum Ordensleben. Und dann, als sie etwa so 23 war, hat sie die Biografie von Charles de Foucault gelesen. Und das ist so, wie wenn ihre Sehnsucht also Wort findet. Sie musste über 20 Jahre warten, bis sie den Traum dem Bruder Karl nachzufolgen konnte verwirklichen. Sie war kränklich, sie hatte Sorge um ihre alleinstehende Mutter, die Arbeit, die sie gemacht hat. All das war ein langes Warten. Und ursprünglich hat sie eigentlich nichts anderes wollen, als eine Gruppe von kleinen Schwestern, die als kontemplative Ordensfrauen unter den Nomaden und den Muslimen lebt in der Sahara. Und daraus ist dann aber eine neue Form von Ordensleben entstanden. Als kontemplative, unter den Armen, mitten in der Welt zu leben. Von dem her also für uns etwas ganz Normales, wenn wir Hochhaus ziehen, in einer Mietwohnung. Sie hat einmal geschrieben, ich möchte einen Funken Liebe in jedes Land der Erde sehen. Und so ist sie ihrer leidenschaftlichen Sehnsucht nach Einheit und gegenseitiger Achtung unter den Menschen und auch einen grossen Gehorsam zu den Kirchen hat sie gelebt, eine Nomadin Gottes geworden auf den Strassen der Welt. So in den 60er Jahren hat sie angefangen, also nicht mehr die Jüngste, in die Ostländer zu reisen, jedes Jahr für ein paar Monate, um einfach in Kontakt zu kommen mit den Christen und mit den Menschen hinter einem Vorhang. Und hat dann auch Gemeinschaften gegründet, aber natürlich inkognito. Und gewisse existieren noch in Russland, andere weniger, die sie zumachen. Polen, was immer dann noch viel Berufungen hat. Sie hat aber immer auch gesagt, das Kind von Bethlehem, das sei der eigentliche Gründer der Gemeinschaft. Nicht sie und nicht der Charles de Foucault, sondern das Kind von Bethlehem. Sie hat die ganz tiefe, innige Beziehung zum Jesuskind. Wir beide haben noch das Glück oder die Freude gehabt, dass wir sie über Jahre kennengelernt haben. Weil wir sind alle in Rom gewesen. Mich hat sie so gefreut, dass sie noch so bis zum Schluss von ihrem Leben so sich selber gewesen ist. Ich habe sie etwa 6 Monate vorher noch gesehen gehabt, in einem kleinen Büro, und dann hat sie so ein Fliessblatt gehabt, um das Büro zu schützen, und dann hat sie einen kleinen Fettflecken gehabt. Wo ich hineinkam, hat sie sich zuerst an den Fettflecken geärgert. Und das habe ich so menschlich gefunden.
Ich möchte einfach sagen, dass die Frau durch ihre einfache Art und vor allem die Gastfreundschaft wie den Weg vom Evangelium aufgezeigt hat.
Nach diesen ersten bewegenden Eindrücken von der kleinen Schwester in Biel möchte ich eine Musikpause machen, damit wir in unserem Herzen den Geist von Nazareth einen Moment nachgehen können. In dieser Musikpause haben wir können am Geist von Nazareth, von der kleinen Schwester, nachgehen. Und so möchte ich jetzt den Beitrag über die Ordensgemeinschaft von der kleinen Schwester Jesus in Biel weiterführen. Der Geist von der kleinen Schwester Madeleine lebt weiter. So hat der Papst im Rahmen des Besuchs in Lampedusa uns aufgefordert, dass wir immer mehr an die Ränder der Armut gehen sollen und so Solidarität mit unseren Mitmenschen leben. So ein Auszug aus einem Beitrag von Radio Vatikan.
Papst Franziskus wirft einen Blumenkranz ins Wasser des Mittelmeers vor der Flüchtlingsinsel Lampedusa. Zum Gedenken an die vielen tausend Menschen, die in den letzten Jahren bei der gefährlichen Überfahrt von Nordafrika aus ums Leben gekommen sind. Danach trifft der Papst junge Flüchtlinge, die erst vor wenigen Tagen hier gestrandet sind.
Wir haben unsere Heimatländer aus 2 Gründen verlassen. Aus politischen und aus wirtschaftlichen Gründen. Wir wurden mehrmals von verschiedenen Schleppern entführt und waren in ihren Händen. Um Italien zu erreichen, mussten wir so viel Leid ertragen. Wir bitten Sie, Heiliger Vater, helfen Sie uns.
Anschließend feiert Francisco seine Messe mit Bootsflüchtlingen und Einheimischen. Einen Bußgottesdienst, wie er betont. denn er bittet Gott um Vergebung für die Gleichgültigkeit gegenüber dem Schicksal der Flüchtlinge. Wir haben uns an das Leiden des anderen gewöhnt. Es betrifft uns nicht. Es interessiert uns nicht. Es ist nicht unsere Sache. Es gibt eine Globalisierung der Gleichgültigkeit. Die macht uns alle zu anonymen Verantwortlichen, ohne Namen und ohne Gesicht.
Ci rende tutti innominati, responsabili, senza nome e senza volto.
Christen aber, so fordert er, dürfen sich nicht aus der Verantwortung stehlen. Er mahnt mehr Solidarität mit Flüchtlingen an und mit allen anderen Menschen, die in Not sind. Indirekt kritisiert der Papst die europäische Flüchtlingspolitik und auch die politischen Führer in den Herkunftsländern der Flüchtlinge. Dann dankt er den Bewohnern Lampedusas sowie allen Helfern und Sicherheitskräften.
Lampedusani, per l'esempio di amore.
Ihr seid ein Vorbild für Liebe und Aufnahmebereitschaft. Lampedusa ist hier wie ein Leuchtturm. Und ich hoffe, es wird ein Leuchtturm für die ganze Welt, damit alle Menschen den Mut finden, denen zu helfen, die in Not sind.
Nach diesen Worten vom Papst Franziskus hören wir jetzt den Ruf Gottes von den zwei kleinen Schwestern Jesu in Biel.
Schwester Ursula und Schwester Melanie, ihr habt mir ein ganz gutes Porträt über die kleine Schwester Jesu ermöglicht. Wer ist denn die Schwester Ursula und die Schwester Melanie?
Ich bin, was ich bin. Also ich komme aus einer religiös-katholisch geprägten Familie, von einem kleinen Städtchen. Und für mich sind schon als Kind Menschen, die anders sind als ich oder mir die Heime oder die weit weg sind, hatte ich immer ein besonderes Interesse gehabt. Die Jugendbewegung, damals der Blaue Ring und ein Priester, der ein grosses Charisma hatte, um persönlichen Gott oder Jesus zu führen, das hat mich sehr geprägt. Ich habe auch die erste kleine Schwester, die aus der deutschen Schweiz war, die war von Utzne, habe ich einmal gesehen in der Schulmesse der Kommunion, im Kommunionbank, also zurückgekommen. Und die hat für mich so eine Freude ausgestrahlt, die mich sehr beeindruckt hat als Kind. Ich war dort 14, 13, 14. Und so habe ich auch irgendwie angefangen, das Evangelium zu lesen. Meine Lieblingsfigur war der Johannes der Täufer, der den Weg parat macht. Dann kommt jemand anders und macht weiter. Und ich habe auch schon sehr früh an das Kloster gedacht, aber dann auch Priore immer wieder, gab doch nichts für mich. Ja, ich weiss noch, wie ich fast den Brocken in dem Essen nicht runtergebracht habe, als ich dem jungen Bursch erklärt habe, dass ich möchte ins Kloster gehen, dass ich nicht denke, eine Beziehung mit ihm länger zu machen. Und er hat das Essen so fein gefunden und ich habe es einfach fast nicht runtergebracht, ihm das zu sagen. Ich bin dann aber noch, bevor ich in die Gemeinschaft eingetreten bin, bin ich noch nach Paris gegangen, weil ich gefunden habe, ich muss mich selber noch ein bisschen prüfen. Ich war fast immer nur unter Frauen gewesen, durch die Arbeit, in der Familie sind wir dann nur drei, also nur sind wir drei Mädchen. Und dann habe ich dann auch von Paris aus den Eltern geschrieben. Ich ging dann ins Kloster. Ich habe gefunden, dass nachher habe ich dann auch die Reaktionen sofort, habe ich ein bisschen Abstand zum Ganzen. Was mir dann so in den Sinn kam, ist, als Kind hatte ich eine Schulfreundin gehabt und die war aus einer Fabrikarbeiterfamilie gewesen. Und meine Eltern haben das gar nicht gern gesehen, wenn ich so viel bei dieser Familie auf Besuch war, bei dieser verrauchten Dach. Zimmerwohnung in der Stube, weil bei uns ist die Welt einfach in die Familie gehört und dann haben vielleicht noch, meine Eltern haben ein kleines Geschäft gehabt und dann war das Städtchen aufgeteilt gewesen, die zu unseren Kunden gehören und die, die eben zu den anderen Kunden gehören. Das ist so, dass und die Verwandten, die dazugehören und auch noch Nachbarn ein bisschen, aber auch nicht so, ja, da habe ich einfach gespürt, mein Leben mit Gott, das erlaubt mir, dass die Welt meine Familie wird. Und ich bin dann sehr jung auch eingetreten, mit 21.
Ich komme auch aus einer katholischen Familie, einer grossen Familie. Und mit 16 hat mich vor allem einfach das Evangelium herausgefordert. Und ich sage, denke, ja, was höre ich da in der Kirche, was mache ich auch damit und so. Und die Evangeliumstexte, also zum Beispiel die Samariterin am Jakobsbrunnen, hat mich immer sehr beeindruckt. Und auch vom Weinstock, bleibet in mir, damit ich in euch bleibe und so weiter. Das hat mich sehr herausgefordert. Ich habe gespürt, ich möchte wirklich ein Leben mit Gott verbringen, aber es war wirklich ein langer Weg von der Suche gewesen. Ich habe es auch irgendwie wieder rausgeschoben. Und ich bin dann nach Algerien gegangen für 2 Jahre für einen Einsatz für eine ambulante Station als Krankenschwester. Dort ist das Suchen immer stärker geworden. Und ich habe dann ein Buch entdeckt von Charles de Foucault. Und da habe ich wirklich gespürt, dass das ist das. Das spricht mich an. Oder auch ein Büchlein von der kleinen Schwester Madeleine, wo sie über die Berufung schreibt. Und was dann aber der Auslöser war, war für mich eine Frau, die ich gepflegt habe während längerer Zeit. Sie war eine sehr arme Frau, blutarm war, und hatte 6 Kinder gehabt und hat schon 7 verloren. Also, und war erst etwa 30 gewesen. Wenn ich einmal so erzählt habe, wie man Kinderbrei macht oder wie man soll das Kind ernähren soll und so, habe ich gedacht, ja, also jetzt möchte ich wirklich mal schauen, wie sie auch wohnt, weil die sind einfach gekommen, oder? Scharenweise, um sich zu pflegen zu lassen und so. Und dass es auch stimmt, dass sie das auch machen kann, was ich verlange. Und dann hat sie uns eingeladen und ich bin mit meiner Kollegin gegangen und als ich ankomme, sehe ich einfach nur 2 Kümmel umspringen im Hof. Und Kinder, die recht bleich waren und nicht einmal Flüge auf die Augen wegwischen und so, aber wirklich ganz herzlich empfangen. Und dann sehe ich plötzlich, dass ein Kümmel schon tot ist, angefangen zubereiten fürs Essen und ja, haben wir gegessen. Und der Mann ist noch ein paar Rüebli gepostet. Und dann haben wir miteinander gegessen. Und am Schluss gibt sie uns den 2. Kümmel noch lebend in einem Plastiksack auf der Welt. Also wirklich, es war nichts rum in dem Haus und sie hat alles weggegeben. Und das hat mich zutiefst berührt. Und ich glaube, das war auch der Auslöser, dass ich nachher wirklich dann mich entschieden habe. Und ich bin dann nachher wieder in die Schweiz zurück und habe mich dann nachher sehr schnell entschieden. Aber ich war dann schon 27, als ich eingetreten bin in der Schweiz.
So wird der Geist von Nazareth bei der kleinen Schwester Jesu in Biel gelebt. Und dieser Geist wird weltweit von 12 bis 1300 kleinen Schwestern gelebt. Die tragen Leid und Not mit den Mitmenschen tragen und teilen. Der Orden der kleinen Schwestern ist 1964 offiziell von der Kirche anerkannt worden. Wie die Schwester Ursula gesagt hat, ist es eigentlich ein normales Ordensleben, nur dass sie jetzt in einem Hochhaus in Biel leben tun. Es gibt die Möglichkeit, einmal den Geist von Nazareth in einer so einer Gemeinschaft mitzuleben. Die kleinen Gemeinschaften weltweit stehen in einem engen Kontakt zueinander. Sie schreiben Berichte und tun die gegenseitig austauschen. Es gibt viel bewegende Literatur über die kleine Schwester Madeleine und den seligen Charles de Foucault. Ein bewegendes Buch davon. Der kleine Funken, brennendes Feuer. Das Leben der kleinen Schwester Madeleine von Jesus. Geschrieben wurde von der Annie von Jesus. Und so schreibt sie, dass sie sich viele kleine Schwestern mit einem Herz von Liebe, mit Augen, aus denen die Freude Gottes strahlt, wünscht. So, dass die bösartigsten Menschen etwas von der Gegenwart Jesus verspüren dürfen. Und das geht aber erst dann, weil wir uns untereinander zuerst lieben. So gibt es auch ein weiteres Buch mit dem Titel «Über Grenzen geführt – Leben und Spiritualität der kleinen Schwester Madeleine» von der Angelika Deiker. Es wird die Biografie von dieser außergewöhnlichen Frau, die in der Lebensmitte aufbricht und über soziale Barrieren, menschenverachtende Grenzen, mit einem blinden Vertrauen, mit dem Meister vom Unmöglichen geht, erzählt. Das Buch sagt, dass es eine Frau sei, die wach für die Zeichen der Zeit in der Kirche ist. Die Literatur schenkt uns Mut, dass wir trotz einem fordernden Arbeitsalltag, wo wir immer ausgesetzt sind, unser Leben trotzdem kontemplativ ausrichten können und somit unseren Sehnsucht nachgehen können und die Spuren von Gott erkennen können. Die kleine Schwester Madeleine hat wunderbar in unserer Welt gewirkt und das wird einem noch mehr bewusst, wenn man das Buch gelesen hat. Sie hat uns weltweit viele kleine Gemeinschaften von der kleinen Schwester Jesu geschenkt, die einfach im Geist der Ordensgründerin ohne materielle Absicherungen von karitativen Einrichtungen oder anderen Ordensbesitztümern leben. Und sie erschaffen alles aus eigener Hand und stehen ganz in dieser heutigen Welt und leben kontemplativ. Es gibt eine Möglichkeit, dass wir den Geist von diesen kleinen Schwestern Jesu teilhaben, indem wir Broschüren inmitten der Welt beziehen oder einmal die Internetseite www.kleineschwesternjesu.net besuchen können. So hoffe ich, liebe Zuhörerinnen und liebe Zuhörer, dass Sie nach dem Beitrag den Geist von Nazareth in Ihrem Herzen verspüren und dass Sie sich ganz im Sinn von der kleinen Schwester Madeleine können auch klein machen und so können Leid und Not von ihren Mitmenschen tragen und teilen dürfen. So möchte ich die Gedanken mit dem Gebet vom Charles de Foucault beenden. Mein Vater, ich überlasse mich dir. Mach mit mir, was dir gefällt. Was du auch mit mir tun magst, ich danke dir. Zu allem bin ich bereit. Alles nehme ich an, wenn nur dein Wille sich an mir erfüllt und an allen deinen Geschöpfen. So ersehne ich weiter nichts, mein Gott. In deine Hände lege ich meine Seele. Ich gebe sie dir, mein Gott, mit der ganzen Liebe meines Herzens, weil ich dich liebe und weil diese Liebe mich treibt, mich dir hinzugeben, mich in deine Hände zu legen, ohne Maß, mit einem grenzenlosen Vertrauen, denn du bist mein Vater.